Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Also das heisst, ich bin ja da eigentlich der Gast. Aber ich bin schon ein paar Mal da gewesen. Allerdings sind ihr nicht da gewesen, weil das ist meistens unter der Woche gewesen. Wenn sich Pastoren etwa treffen, dann gibt es da unter der Woche etwa ein Pastorentreffen, so alle zwei Jahre oder so. Aber das findet dann eben nicht an einem Sonntag statt. Ich freue mich, dass ich einmal da sein darf. Wie schon gehört, der Joachim ist bei uns in St. Gallen und ich darf heute da bei euch im Gottesdienst sein. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Bertschi. Ich bin verheiratet. Wir haben drei Töchter, die alle schon erwachsen sind. Die älteste lebt in Österreich, die mittlere lebt in Albanien und die jüngste, die ist noch daheim. Genau. Ich bin erst seit einem Jahr in St. Gallen. Wir sind vor 9 Jahren in der FG Gossau gewesen und vor 18 Jahren in Japan mit der Schweizer Allianzmission, die heute SAM Global heisst. Genau, so ist ein bisschen unser Weg. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir haben schon das erste Bild da hinter mir. Ihr fragt euch vielleicht, was das zu bedeuten hat. 1977 hat NASA und vielleicht auch noch andere Organisationen ein historisches Weltraumprojekt gestartet. Sie haben nämlich zwei Raumsonden ausgeschickt, Voyager 1 und Voyager 2. Die hat man ins Weltall ausgeschickt, um unser Sonnensystem zu erforschen. 13 Jahre später, am 14. Februar 1990 hat Voyager 1 den Rand von unserem Sonnensystem erreicht. Zu dem Zeitpunkt ist die Raumsonde ungefähr 6 Milliarden Kilometer entfernt gewesen von unserer Erde. Und wo sie zurückgeschaut hat, wo sie sich an der Sonne zugewendet hat, dann nachher hat sie bis dorthin noch nie gesehen, spektakuläre Bilder von unserem Heimatplanet geschossen. Die Erde erscheint da nur als einen ganz kleinen, hellblauen, leuchtenden Punkt. Und wo man die Bilder gesehen hat, da hat sich die Menschheit nochmal ganz neu gefragt, eigentlich hat die Frage entfacht von der Bedeutung, vom Sinn und vom Ziel und von der Wichtigkeit von unserem Planet. Fasziniert von der majestätischen Größe von dem Universum, wo man da auf diesen Bildern gesehen hat, stellen sich die Menschen immer wieder ganz neu die Frage nach dem Sinn und nach dem Ziel von unserer Existenz. Und man fragt sich, ist es wirklich purer Zufall, dass unser Planet, unsere Erde, ganz genau in dem riesigen Sonnensystem, genau an dem Ort ist, wo wirklich bewohnbar ist? Oder man fragt sich, ist es Zufall, dass auf unserem Planet so ganz bestimmte Lebensbedingungen herrschen, wo eben so hochentwickeltes und intelligentes Leben überhaupt zulässt. Wenn das kein Zufall ist, dann fragt sich's natürlich, steht hinter dem allem irgendeine Macht oder irgendjemand, wo das alles geschaffen hat, wo das alles designt hat und wo uns sogar kennt? Stellt euch das einmal vor, ich habe euch noch ein paar Bilder mitgebracht. Da werfen wir einen Blick ins Universum hinein. Unendliche Weite, die wir uns gar nicht vorstellen können. Zumindest in dem riesigen Universum hinein, da sind wir. Das ist unsere Galaxie. Man sieht uns dort. Das ist unsere Galaxie, wo wir dazugehören. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zu unserer Erde kommen, dann sehen wir unser Sonnensystem, wo wir drin sind. Und wenn wir noch mal ein bisschen näher herablenden, dann nachher sehen wir da unsere Erde, unsere kleine Erde in dem unheimlichen, weiten Universum. Und auf unserer Erde leben jetzt dann bald ungefähr 8 Milliarden Menschen. Und die Frage ist natürlich, ist man da als einzelner Mensch, ist man da nicht hoffnungslos verloren in dem riesigen Kosmos inne? Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen, zmitzt in die Wüste, ins Land Kanaan. Und da hat sich folgende Geschichte abgespielt. Ich habe euch den Bibeltext mitgebracht, ich tue ihn euch vorlesen. Ihr dürft ihn gern mitlesen. 1. Mose 16, die ersten 16 Verse. Da heißt: Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Und da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Und da machte Sarai Abraham einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Und dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Und du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Und dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Oh, das ist der falsch gewesen. Ah, okay. Soweit der Bibeltext heute Morgen. 4 Menschen werden uns da vorgestellt. Der Abraham, noch mit seinem ursprünglichen Namen Abraham, seine Frau Zara, dort mal noch mit ihrem Namen Sarai, und Hagar, ihre Sklavin, ihre Dienerin, die ursprünglich aus Ägypten kommt. Und das Baby, das da noch nicht geboren ist, der Ismael mit dem Namen Gott hört. Das ist die Bedeutung vom Namen Ismael. 3 Erwachsene, 1 Kind, 2 Frauen, 1 Mann. Und geschildert wird uns da eine typische altorientalische Variante von einer Dreiecksbeziehung. Eine Frau, die sich sehnlichst ein Kind wünscht, aber bis ins hohe Alter kein Kind überkommt. Auf der anderen Seite eine Frau, die ganz unerwartet und vielleicht von ihrer unerwünscht zu einem Kind kommt. Und ein Mann, zumindest innen, der total überfordert ist mit dieser Situation. Nur 4 Menschen und doch eine so eine komplizierte Geschichte. Man muss sich einmal in die Situation von Abraham und von der Sarah hineinversetzen. Sie haben von Gott selber eine Verheißung bekommen. Sie haben eine Verheißung bekommen, dass sie werden ein Kind haben. Aber es passiert einfach nichts. Der lebendige Gott hat ihnen ein Kind versprochen. In ihrem Alter eigentlich eine absolute Unmöglichkeit. Und zwar haben sie die Verheißung nicht nur einmal bekommen, sondern sie haben sie mehrmals bekommen. Aber es passiert einfach nichts in ihrem Leben. Und sie fragen sich: Haben wir uns getäuscht? Haben wir uns vielleicht verhört? Haben wir unsere eigene Fantasie mit dem Reden von Gott verwechselt? Wie sollen wir einem Gott vertrauen können, der eigentlich redet, aber nachher Nachher passiert gar nichts. 10 Jahre lang gehen ins Land. 10 lange Jahre warten. 10 Jahre hoffen und bangen. 10 Jahre vergebliches Warten. 10 Jahre enttäuschte Hoffnungen. Hast du das in deinem Leben auch schon erlebt? Wo du gedacht hast, Gott hat zu dir geredet. Wo dir Gott Zusagen gegeben hat. Wo dir Gott vielleicht Verheißungen gegeben hat. Aber es passiert einfach nichts. Da im Leben von Abraham und von Sarah hat das so ausgesehen. Sie haben eine Verheißung auf ein Kind. Aber kein Bauch, wo sich rundet bei der Sarah. Kein Kindergeschrei im Zelt vom Abraham und von der Sarah. Wenn wir uns in die Situation von diesen zwei versetzen, dann denke ich, können wir ihre Frustration sehr gut verstehen. Jetzt richtet sich in dieser Geschichte der Fokus auf Sarah. Sie ergreift nach all diesen Jahren Warten und Enttäuschungen, ergreift sie die Initiative. Eigentlich ist das ja menschlich, nicht? Vielleicht kennen wir das ja auch. Das ist vielleicht nur allzu menschlich, wenn wir nicht mehr warten mögen. Wenn wir denken, jetzt muss doch endlich mal etwas gehen in meinem Leben. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir in solchen Situationen zu Verhaltensweisen, zu Mitteln, zu Methoden greifen, wo wir, wenn wir es wirklich uns noch mal überlegen, vielleicht gar nicht würden machen oder wo wir als problematisch anschauen, aber wir machen es manchmal trotzdem. Sarah, so würde man vielleicht heute sagen, ist eine lösungsorientierte Person gewesen. Sie sieht ein Problem. Sie hat eine Lösung. Und sie denkt, dort wo ein Problem ist, dort gibt es auch eine Lösung. So funktionieren lösungsorientierte Menschen. Und sie werden proaktiv. So nach dem Motto, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Sarah hat eine Lösung. Und ihre Lösung hat einen Namen. Hagar. Der Abraham wird gar nicht gefragt. Die Hagar schon gar nicht. Und jetzt das, was jetzt passiert in dieser Geschichte da, das klingt in unseren Ohren vielleicht ein bisschen befremdlich. Über die ägyptische Sklavin wird einfach bestimmt. So wie sie ein Gegenstand wäre. Und sie wird, so wie wir heute sagen, zu einer Leihmutter. Und sie kommt das Kind über für ihre Herrin. Wir wissen aus altorientalischen Texten, dass das eigentlich damals völlig korrekt war und gesellschaftlich auch akzeptiert war. Aber was nützt es, wenn die Lösung von einem Problem schlussendlich nicht wirklich zu einer Lösung führt, sondern eher zu einer Vermehrung von Problemen? Was nützt es, wenn wir ein Problem lösen und dafür viel Neue überkommen? Nicht alles, was auch heute rechtlich und gesellschaftlich akzeptiert ist, führt in unserem Leben schlussendlich zum Ziel. Und so kommt es, wie es halt kommen muss. Hagar wird schwanger und sie wird stolz. Sie schaut auf ihre Herrin runter, weil damals ist das natürlich etwas Wichtiges gewesen. Es war ein Prestige gewesen, zum Kind zu bekommen. Sie schaut auf ihre Herrin runter. Und Sarah reagiert verletzt und sie beschuldigt jetzt den Abraham für Konsequenzen von ihrer eigenen Idee, die sie ja vorgeschlagen hat. Der Abraham ist überfordert mit diesen zwei Frauen und ist ratlos. Er zieht sich ein bisschen aus der Verantwortung zurück und überlässt einfach die unangenehmen Sachen seiner Frau an der Sarah. Klammern auf. Übrigens kein unübliches Verhalten unter Männern. Auch in der heutigen Zeit nicht. Klammern zu. Ich bin selber ein Mann, ich weiß, von wem ich rede. Der Alttestamentler Hermann Gunke schreibt über den Abraham in seiner Situation Folgendes. Abraham spielt zwischen diesen beiden stark knochigen Frauen eine etwas unglückliche Rolle. So nimmt er den Abraham wahr. Sarah kommt also vom Abraham freie Hand über. Also in dem Sinn, hey, du kannst machen mit ihr, was du willst. Und so gibt Sarah schließlich den Tarif durch. Aber Hagar lässt sich das nicht gefallen. Sie haut ab, weil sie die übertriebene Demütigung nicht mehr aushaltet. Sie flieht in die Wüste, in die Richtung Ägypten, dort, wo sie ursprünglich herkommt. Aber mit ihrer Flucht verschwindet aber auch die so raffiniert ausdenkte, die eingefädelte und rechtlich und gesellschaftlich akzeptierte Lösung. Leihmutter weg, Kind weg. Kind weg, Hoffnung weg. Hoffnung weg, Lösung weg. Und am Schluss stehen alle Beteiligten als Verlierer da. Kennst du das Gefühl, dass du in deinem Leben auch mal vor einem Scherbenhaufen gestanden bist? Wo alles weggebrochen ist? Kennst du solche total verfahrene Situationen, wo einfach alles in Brüche geht? Wo all deine Hoffnungen, all deine Zukunftspläne, all deine Problemlösungen, all deine Lebensträume, die du gehabt hast, sich einfach auflösen oder irgendwo weggeschwemmt werden? Kennst du das Gefühl, in einer totalen Sackgasse gelandet zu sein, wo es einfach nicht mehr weitergeht? Vielleicht in dem persönlichen Leben, im familiären Leben, im beruflichen Leben. Jetzt aber kommt das Beste oder der beste Teil in dieser verkachelten Geschichte. Der Fokus in der Geschichte wechselt jetzt nämlich von der Sarah weg zu ihrer Magd, zu der Hagar. Und am tiefsten Punkt von ihrem Leben greift der lebendige Gott ein. In einer Gestalt von einem geheimnisvollen Boten. Und wir denken vielleicht, wieso greift jetzt erst Gott erst jetzt ein? Wir hätten uns doch gewünscht in dieser ganzen Geschichte, dass Gott schon viel früher eingegriffen hätte, damit es gar nicht zu so einem Tiefpunkt gekommen wäre. Aber so ist oftmals unsere Realität. Wir wünschen uns manchmal vielleicht, dass Gott viel früher würde eingreifen und Situationen oder uns selber würde verändern. Aber die Realität sieht manchmal anders aus. So war es auch in dieser Geschichte. Hagar ist geflüchtet in die Wüste. Sie ist in einer totalen Sackgasse gelandet, weil dort, wo sie Herren ist, ohne Wasser, ohne nichts, hat sie keine Zukunft gehabt. Aber genau dort, wo sie keine Zukunft mehr hatte, dort, wo sie in der Sackgasse ist, dort, genau dort begegnet ihr der lebendige Gott. Und sie erfährt in ihrem Leben, jetzt am Tiefpunkt von meinem Leben, jetzt bin ich nicht allein gelassen. Ja, Gott lässt mich in der Sackgasse nicht allein. Und Gott lässt mich inmitten von meinem Scherbenhaufen nicht allein. Hagar ruft den Bote und Gott spricht sie mit ihrem Namen an. Sie, die Ägypterin, sie, die Fremde, sie, die Magd, Sklavin, sie, die Leihmutter, sie, über die, die einfach verfügt worden ist, sie, die geflüchtet ist, sie wird mit ihrem Namen angerufen. Und wir sehen, kein Mensch ist für Gott nur eine Nummer. Wie zum Beispiel die Gefangenen im KZ in Auschwitz oder in Birkenau. Ich habe letzthin ein Buch gelesen. Das Buch trägt den Titel Der Tätowierer von Auschwitz und schildert die Geschichte, wirklich eine authentische Geschichte von einem Gefangenen, wo eben als Tätowierer hat man sich arbeiten im Konzentrationslager von Auschwitz. Und immer wenn neue Menschen eingeliefert worden sind, hat er sie müssen am Arm tätowieren. Aber er hat keinen Namen eintätowiert, sondern es hat nur eine Nummer gegeben. Und jeder Mensch in diesen Konzentrationslager ist nur nach seiner Nummer identifiziert worden, hat keinen Namen gehabt. Aber bei Gott ist es anders. Gott kennt unseren Namen. Und Gott redet uns mit unserem Namen an. Bei Gott sind wir nicht einfach nur eine Nummer. Was für eine Würdigung ist das gewesen für die bedrückte und für die bedrängte Hagar. Sie ist sogar Empfängerin geworden von einer göttlichen Offenbarung. Sie hat sogar am Schluss das Recht bekommen, ihr Kind zu halten, obwohl das eigentlich ihr nicht zugestanden wäre. Und Gott offenbart ihr sogar den Namen von dem Kind, wo sie wird gebären. Auch das kommt nicht viel vor. Hagar, Magd von der Sarai, so spricht er sie an. Und Gott weiß, was Hagar in Richtung Ägypten drüber hat. Gott kennt ihre soziale Stellung. Er weiß ganz genau, was in ihrem Leben passiert ist. Und wieso, dass sie jetzt als Volk von dem, was passiert ist, ein Kind in sich trägt. Gott weiß, was es heißt, Magd zu sein. Gott weiß, was es heißt, Sklave zu sein. Hagar, Magd von der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Ist seine Frage. Wie oft begegnet der lebendige Gott uns Menschen und stellt uns eine Frage. Eine Frage, die es in sich hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel schon mal so durchgelesen habt und gesucht habt nach Fragen. Gott ist ein Gott von der Fragen. Wir lesen das schon ganz am Anfang. Die Fragen, die Gott uns stellt, sind im Kern immer seelsorgerliche Fragen. Ganz am Anfang lesen wir, wo Gott Adam und Eva gestellt hat, fragt er, und das ist die erste Frage, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Es war eine Frage nach seinem Standpunkt, nach seinem Standort. Wo bist du? Warum versteckst du dich? Das war die erste Frage. Eine andere Frage, die wir in der Bibel lesen, ist, wo er zum Kain redet. Er fragt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Auch das war eine Frage nach der Verantwortung, nach geschehenem Unrecht. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und auch jetzt in dieser Geschichte stellt Gott eine ganz interessante und eine spannende Frage. Da fragt der Engel des Herrn, wie es da heißt, der geheimnisvolle Gottesbote, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Was hättest du für eine Antwort, wenn Gott dich so fragt? Wenn du es gerade vorgestellt hast, heißt Markus da. Ein Markus kommt selten allein. Markus, was hättest du für eine Antwort, wenn Gott dich fragt? Wo kommst du her und wo willst du hin? Gar nicht so eine einfache Frage. Eine Frage ist eigentlich einfach, aber das, was dahinter steckt, ist sehr kompliziert. Hagar hat auch nur eine Antwort gehabt auf die erste Frage. Sie hat gewusst, wo sie herkommt. Aber auf den zweiten Teil der Frage, Hagar, wo willst du hin? Auf diese Frage hat sie keine Antwort gehabt. Sie gibt zu, was passiert ist. Aber sie gibt auch zu, dass sie nicht weiß, wie es weitergehen soll. Sie weiß weder ein noch aus. Und genau jetzt in dieser Situation, wo sie eben nicht weiß, wie es weitergeht, kommt Gott in ihr Leben hinein und gibt ihre Wegweisung. Jetzt, wo sie selber nicht mehr weiter weiß. Aber die Wegweisung, die Gott an der Hagar gibt, die ist happig. Und die Wegweisung, die erinnert mich so an zwei Spiele, die wir oftmals als Kind oder als Jugendliche gespielt haben. Ich nehme an, jeder von euch kennt das Leiterli-Spiel. Irgendwann startet man und man steigt auf und irgendwann verwischt es einem und man muss wieder zurück zum Anfang. Oder beim Monopoly, da gibt es das auch, da heisst es immer zurück zur Kur-Kornplatz. Sind ihr vielleicht auch schon gehockt? Dort, zurück zur Kur-Kornplatz. Für Zara heisst das zurück auf Feld 1. Und Feld 1 ist in ihrem Leben heisst zurück zu der Sarah. Zurück zum Abraham. Umkehren. Umkehren. Nicht mehr weiter davor rennen. Nicht flüchten. Nicht weiter von deinen Problemen weglaufen. Nicht weiter abhauen. Sondern umkehren. Und ich denke, das ist genau das, wo Gott vielen Menschen auf unserer Erde immer wieder zuruft. Kehr um. Kehr um. Und wir spüren intuitiv, dass die Aufforderung, umzukehren, dass das kein einfacher Weg ist, umzukehren. Aber manchmal ist es genau der Weg, wo wir brauchen. Manchmal ist es genau der richtige Weg. Und manchmal ist es vielleicht sogar der einzige Weg. Kehr um. Vielleicht gilt das auch für dich. Vielleicht gilt das auch für dein Leben. Vielleicht ist das auch die Lösung für deine Sackgasse, wo du dich gerade drin befindest. In Japan haben wir ein Auto gehabt, und da haben wir zwar ein Navi drin gehabt, aber es hat etwa die Situationen gegeben, wo wir uns auf das Navi verloren haben und wir wollten zu einem Ziel und am Schluss sind wir irgendwie vor einer Stege gestanden und es ist einfach nicht mehr weitergegangen. In einer Sackgasse. Sehr wahrscheinlich war es nicht updated, unser Navi. Schon ein bisschen älter gewesen. Aber plötzlich sind wir an einem Ort gestanden, wo es nicht mehr weitergegangen ist. Und was machen wir im Straßenverkehr? Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, wo wir plötzlich in einer Sackgasse sind. Was bleibt einem da noch übrig? Umkehren. Nicht. Meistens ist es gar nicht so einfach. Dort, wenn man irgendwo in einer Sackgasse ist, dort ist es meistens eng. Und es ist meistens schwierig, manchmal zu umkehren. Also umkehren ist oftmals nicht einfach. Mit dem Auto nicht. Und auch in unserem eigenen Leben nicht. Aber wenn wir im Verkehr in eine Sackgasse hineingeraten, dann gibt es eigentlich nur eins. Umkehren. Und uns wieder neu orientieren. Am Tiefpunkt von meiner Lebensreise ist mir der lebendige Gott begegnet. Da bin ich nicht allein gewesen. Wo alles zerbrochen war, da war Gott da. Das ist die Geschichte von der Hagar. Ein Scherbenhaufen. Und dann ist Gott trotzdem da. Er lässt mich nicht allein. Er nimmt mich in seine Arme. Ja, der lebendige Gott begegnet mir da, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo es nicht mehr weitergeht, wo ich nicht mehr ein- und aus weiß. Dort, wo ich den Eindruck habe, ich hocke zwischen Stuhl und Bank. Und ich sehe kein Land mehr. So wird der Tiefpunkt im Leben von der Hagar zu einer Gottesbegegnung und auch zu einem Neuanfang. Die Hagar, die fasst das, was sie erlebt mit Gott zusammen in einem Wort. Und sie nennt den Gott, wo ihr dort in der Wüste begegnet ist, El Roi. El Roi heisst, du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist das für eine gewaltige Aussage? Du bist der El Roi. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der nach mir schaut. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht, wie es mir geht, was mich beschäftigt, was mich umtreibt. Und Gott sieht, das Woher und das Wohin von unserer Lebensreise. Und Gott sieht meine Freude, meine Sorgen. Er sieht mein Lieben und mein Leiden. Er sieht meine Siege und er sieht meine Niederlagen. Er sieht meine Höhe und er sieht auch meine Tiefen. Ja, Gott sieht mich. Er schaut mich an. Er sieht meine Probleme. Er sieht meine Nöte. Er sieht mein Versagen. Er sieht meine Trauer. Er sieht meine Tiefpunkte, meine Sackgasse. Er versteht mich inmitten von meinem Scherbenhaufen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn du am tiefsten Punkt oder wenn du den Eindruck hast, du bist am tiefsten Punkt von deinem Leben angelangt, dann erinnere dich an diesen Namen. Und wenn du jetzt alles vergisst, was ich jetzt heute Morgen gesagt habe, möchte ich dich einfach bitten, vergiss einfach die zwei Wörter nicht. El Roy. Du bist der Gott, der mich sieht. So nennt sie ihn. Merk dir einfach den kurzen Satz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Geschichte von der Hagar ist ein Beispiel dafür, dass die Bibel Frauen und Männer, wo Gott vertraut haben, einfach unbestechlich, realistisch geschildert werden und auch ihr Fehlverhalten und ihre Irrweg nicht beschönigen, sondern offenlegt. Und trotzdem, in all dem inne wird doch deutlich, dass der lebendige Gott in seiner Gnade genau mit diesen Menschen, mit Menschen wie du und ich, die nicht perfekt sind, trotzdem sein Weg geht. Ein Weg durch alle Irrungen durch. Manchmal ein Weg durch alle Verwirrungen durch. Gott kommt mit uns. Ja, Gott, der Lebendige, der Schöpfer und der Herrscher über das unendliche Universum, wo wir ganz am Anfang gesehen haben, sieht und hört uns kleine Menschen. Und er begegnet uns in unserer Wüste. Dort, wo du Wüstenzeiten hast, dort begegnet dir der El Roy, so wie er an der Hagar begegnet ist. Und er fragt uns. Er fragt uns seelsorgerlich. Aber er schickt uns auch wieder ins Leben. Er schickt uns vielleicht auch zurück wieder in schwierige Situationen. Aber gleichzeitig macht er uns auch Mut. Er gibt uns Kraft und er schenkt uns eine neue Perspektive. Ja, das ist unser grosser, das ist unser unendlich gnädiger Gott, wo manchmal, so haben wir vielleicht den Eindruck, manchmal unendlich weit weg ist und trotzdem uns immer viel näher ist, als das wir denken. Er ist der El Roy. Er ist der, der dich und mich sieht. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der El Roy bist. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns sieht. Herr, jeder, der in diesem Raum ist, hat seine eigene Lebensgeschichte, seine Höhen und Tiefen. Herr, und du weißt, wo sich jetzt heute Morgen jeder Einzelne befindet. Vielleicht ist er in einer Höhe, vielleicht hockt er in der Wüste, vielleicht ist er auf der Flucht. Aber ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Und Herr, du sprichst uns an mit unserem Namen. Herr, und du rufst uns zu. Und Herr, du gibst uns auch Wegweisung. Und du gibst uns wieder eine Perspektive. Ich danke dir, ja, dass wir dir nicht gleichgültig sind. Obwohl wir so winzig klein sind, Herr, im Vergleich zu dem unendlichen Universum. Wir danken dir, dass du heute da bist und dass du uns begleitest. Und ich bitte dich, Herr, gerade für die Menschen, die sich in der Wüste befinden, so wie Hagar, Herr, dass du ihnen begegnest, dort am Tiefpunkt von ihrem Leben. Und ihnen wieder Perspektive gibst, sie ermutigst, Herr, sie wieder zurückschickst ins Leben. Auch wenn es vielleicht nicht einfach ist. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du uns ausrüstest, Herr, fürs Leben. Weil du hast eine Geschichte mit jedem Einzelnen von uns. Wir danken dir für deine Gnade, für dein Begleiten. Amen.